Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Weg des Comedians, der Comedienne, ist in meinem Betrachten schwieriger als der Weg des Musikers oder des Schauspielers. Das ist jetzt meine Behauptung, das ist meine Meinung, weil ich glaube halt, und ich rede jetzt davon, dass du wirklich ein Top-Comedian bist im Vergleich zu einem Top-Musiker oder Top-Schauspieler, glaube ich, dass die Chance als Top-Comedian weiterzukommen schwieriger ist als ein Top-Musiker oder ein Top-Schauspieler. So, das ist meine Erfahrung, die ich halt auch so ein bisschen mitgebracht, die ich ein bisschen mitbekommen habe in den letzten Jahren, ist es halt schwieriger. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Comedy-Szene angucke und gucke, und das ist nicht böse gemeint, ich meine, ich mag jeden, den ich bis jetzt kennengelernt habe, ich komme mit jedem ganz gut zurecht, aber es gibt halt so viele gute Comedians, wo ich mir halt denke, so, warum ist dieser Comedian oder diese Comedian gerade so weit oben, weil es gibt unten 5 andere Comedians oder Comedians, die nicht exakt genauso gut sind, sondern wesentlich besser drauf sind.
Ja, aber das ist, okay, da machen wir ein ganz anderes Fass auf, so von wegen, was führt zum Erfolg und Qualität und Beliebtheit und bla bla bla. Aber das ist ehrlich gesagt in der Musik auch nicht anders. Es gibt Millionen an Musikern, die unglaublich super tolle Musik machen, und es gibt Helene Fischer. Das
ist, ne, also, die unglaublich gute Musik macht, das darf man nicht verachten.
Nein, das ist auf keinen Fall so, dass sie unglaublich gute Musik macht. Das darf man sehr wohl sagen, dass, also ich sage nicht, dass sie eine schlechte Musikerin ist. Sie ist im Vergleich von allen, die eine Musical-Ausbildung gemacht haben, einigermaßen okay. Mhm. Es ist aber nicht so, dass es da nicht tausende andere gibt, die das mindestens genauso gut können, wenn nicht gar besser, aber die halt natürlich auch diesen Erfolg nicht haben. Also es ist nicht, es gehört, glaube ich, auch schon eine ganze Menge Glück dazu, ja. Oder wie auch immer der Weg im Leben einen treibt. Hallo, mein Name ist Manuel Wolf, ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boing Comedy Clubs. Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett, die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich herausfinden, wie andere Künstler so ticken, und live on tape aus meinem Wohnzimmer in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Hier ist der Boing Podcast. Folgendes, liebe Boingologen, liebe Boingmenschen, liebe Boingoisten, liebe Boingonauten, liebe Boingidioten, alle, die hier zuhören. So, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist natürlich wieder von Norden bis Süden, von Osten bis Westen euer Boing-Podcast. Ich freue mich sehr, dass heute Bora zu Gast ist. Bora, der arme Junge hat keinen Nachnamen. Bora ist zu Gast, ein toller, großer Comedian. Und es war wieder ein tolles, großes Gespräch. Doch zunächst muss ich mal sagen, letzte Woche war Jan van Weide zu Gast. Und wir haben relativ viel Feedback gekriegt, deswegen fange ich jetzt direkt mal mit dem Feedback an. Also hier wurde geschrieben, echt toller Podcast, Manuel Wolf, liebe Grüße, Olli der Busfahrer. Danke, Olli der Busfahrer, dein Manuel Wolf, sehr schön. Das habe ich per Mail gekriegt, ne? Mail könnt ihr mich natürlich auch überreichen, mail@boingpodcast.de. Dann auf Facebook, facebook.com/boingpodcast habe ich bekommen von Anke. Ich habe noch nicht zu Ende gehört, das mache ich heute Abend noch. Ich finde es aber super, dass du, Manuel, dich wegen der Corona-Maßnahmen so klar äußerst. Ich finde, das ist bemerkenswert, weil deine Branche so unglaublich darunter leidet, trotz allem die Vernunft zu wahren und festzustellen, es wäre viel besser und würde letztlich hilfreicher sein, keine Lockerungen vorzunehmen, beeindruckt mich. Ja, ich finde gar nicht mal, dass keine Lockerungen vorzunehmen richtig wäre, sondern dass schon alles falsch läuft. Entweder alles schließen oder alles aufmachen, wobei oder alles aufmachen nur in Frage kommt, wenn man ganz unmenschlich viele, 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 viele Tote akzeptiert. Was allerdings nicht geht, ist so ein bisschen aufmachen und dann wieder sehen, ah, das klappt nicht. Und die Kulturbranche, die natürlich ganz am Ende kommt, wieder und wieder einen Monat weiterschieben und weiterschieben und weiterschieben. Und du kriegst dieses beschissene Virus nicht bekämpfen, indem du so ein bisschen Wischiwaschi machst, sondern indem man einfach alles dicht macht, so wie es in Neuseeland und Taiwan und wo auch immer die Corona-Bekämpfung besser lief, gelaufen ist. Nicht irgendwie so gucken, dass irgendwie, was weiß ich, ne, 3/4 der Bevölkerung irgendwie mit zurechtkommen und die anderen halt auf der Strecke bleiben, damit die wenigstens irgendwie zur Arbeit gehen können. Es muss der komplette Lockdown da sein. Das kann zwar sein, dass mir da irgendjemand nicht zustimmt, aber das ist meine Meinung. Ich finde, es muss alles ultradicht gemacht werden, dann geht das nämlich viel, viel schneller, anstatt dass man ein ganzes Jahr lang so Wischiwaschi macht. Und geimpft werden muss auch. So, ich wollte ja eigentlich nicht über Corona reden, aber jetzt haben wir es wieder. Aber na gut, gehen wir mal, wo wir gerade bei Wut sind hier. Anonymer Kommentar auf der Webseite boingpodcast.de könnt ihr natürlich auch Kommentare hinterlassen. Geiler Zufall, dass als der Name Matuschke fiel, wohl die Sirenen losgingen und das nach dem Shitstorm gegen ihn. Ja, genau. Genau, letzte Folge ging irgendwann die Alarmsirenen von ganz Köln plötzlich an und stimmt, das ist nicht, das bedeutet nicht Fliegerangriff 2021, sondern es bedeutet Twitter-Shitstorm. Dann gehen die Sirenen an, aber dann wartet man einen Tag und dann ist das auch wieder vorbei. Das ging ja recht schnell. So, ich muss Matuschke unbedingt auch noch in diesen Podcast hier reinkriegen, um mal seine Sicht der Dinge zu hören. Martin hat geschrieben, das war eine sehr unterhaltsame Folge von euch beiden, habe mit Genuss zugehört. Diese Folge gehört für mich zu den Top 5 Boing Podcast Folgen. Mach weiter so, Manuel. Und da würde mich natürlich interessieren, was sind die anderen 4 Top Boing Podcast Folgen? Beziehungsweise von euch allen würde mich interessieren, was sind eure 5 Boing Top Boing Podcast Folgen? Und das könnt ihr ja auf die Webseite boingpodcast.de könnt ihr das ja reinschreiben. Ja, würde ich sagen. Schreibt da mal, weil da kann man anonym kommentieren und da kann man auch in den Boing-Bonus-Bereich gehen. Und vielleicht mache ich da ja für, ja, wenn da Leute was spenden und ihre 5 Top-Boing-Podcast-Episoden nennen, ne, unter Boing-Bonus, dann überlege ich mir was, euch irgendwie eine kleine Postkarte, eine Postkarte oder vielleicht irgendwie mache ich was mit den 5 Folgen. Lasst euch überraschen, da schenke ich euch dann was zurück. So. Und dann habe ich noch eine auf iTunes eine Bewertung bekommen. Als ehemalige Stammgäste des Comedy-Clubs Boing haben wir uns oft gefragt, ob Manuel Wolf bei seinen Gastkünstlern beliebt ist oder verständlicherweise gehasst wird oder so ähnlich. Dankeschön. Das ist natürlich so nett. Das ist ja unglaublich, wenn man diese Zeit und Ruhe hat, einfach nur mal möchte, dass es jemandem nicht so gut geht. Hä? Vor allen Dingen, das Problem, das Witzigste ist noch, das wurde gar nicht als Bewertung unter meinem Podcast hinterlassen, sondern unter einem anderen Podcast von Kollegen. Aber ohne Scheiß, hier, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, also falls ihr was Nettes zu sagen habt, geht mal auf iTunes und hinterlasst eine nette Bewertung bei mir. Es wird mal wieder Zeit. So. Gut, das war, was ich sagen wollte. Was gibt's sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Außer, hier, wenn ihr Bock habt, ich habe gerade auf uiuiuiuiui.de, ne, mein Blog uiuiuiuiui.de, uiuiuiuiui, das muss man auch so sagen, weil 7-mal ui, also so mir spricht, immer u und i ist auch nebeneinander auf der Tastatur. Habe ich mal meinen Artikel bearbeitet über die schlechtesten Filme aller Zeiten, weil da gibt's ja echt Großartiges. Und der schlechteste Film aller Zeiten bei mir ist Manos, The Hands of Fate. Es ist eine unglaubliche Geschichte, wie dieser Film entstanden ist. Und zum Beispiel hatten die auch nur eine Kamera, die 32 Sekunden am Stück filmt. Deswegen muss jede Szene kürzer sein. Der komplette Schnitt von dem Film wurde in 4 Stunden abgehandelt oder sowas. Und es entstand im Endeffekt auch aufgrund einer Wette. Der eine Schauspieler war während des ganzen Drehs auf LSD. Und irgendwie ist der Streifen doch so sehr Kult geworden, dass, weil jetzt dann doch die Originalrolle wiedergefunden wurde, eine DVD gepresst wurde. Und ja, da der Film allerdings, also es ist wirklich der schlechteste Film aller Zeiten. Informiert, geht einfach mal auf uiuiui.de, uiuiui.de, Manos the Hands of Fate. Das Geile ist nämlich, auf YouTube ist kostenlos der ganze Film zu sehen, weil er kein Copyright hat. Das heißt, ihr könnt auf uiuiuiui.de gehen und da ist auch direkt in hoher Auflösung, weil er wurde sogar neu digitalisiert. Nicht neu digitalisiert, also er wurde von den, weil die Original 16mm Rolle gefunden wurde, wurde das ein bisschen besser gemacht jetzt. Ihr könnt euch den kompletten, also auf meiner Homepage gibt es den schlechtesten Film der Welt. So, und das war, ich muss sagen, bei 40 Folgen Boeing war das die beschissenste Anmoderation ever. Ich gebe es gerne zu, ich bin komplett durcheinander. Ich kann euch nur eines versprechen, nächste Woche wird noch beschissener. Hier ist für euch Bora. Bora.
Manuel.
Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
Ja.
Dir ist auch bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Jetzt habe ich es zweimal gesagt.
Ja.
Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf.
Ja.
Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf.
Ja.
Sehr gut. Dann können wir jetzt loslegen. Wie geht's dir?
Gut, wie geht's dir denn?
Mir geht's gerade nicht so gut. Ich habe vor 2 Stunden oder sowas so einen Depressionsschub gekriegt, so einen richtigen. Und dann, okay. Dann wollte ich schon wieder hier alles an Wohnungseinrichtungen umherschmeißen und irgendwie gegen harte Sachen treten. Meistens kann ich mich dann noch zurückhalten, weil ich merke, okay, ich habe keine festen Schuhe an und das tut dann sehr weh und das wäre dann richtig dumm, das zu tun.
Ja.
Aber so vom Wunsch her ist dieses Gefühl halt dann schon immer da. Und dann kamst du auch noch 30 Minuten zu spät und
ja, nicht ganz, ne, 25, aber bei dir hier findet man ja auch schlecht Parkplätze.
Das stimmt, aber das kann man ja auch vorher berechnen, weil bei mir ist das so, wenn man eine Sekunde zu spät ist, ist schon verloren.
Ja, und weil ich mir denke, weil ich ja schon ab der ersten Sekunde verliere, kann ich ja dir ein bisschen herauszögern.
Ja, ist ja, auch ich, wieder wahr, stimmt.
Ich hab's mir schon.
Stimmt, so shit, ich hab's nicht pünktlich gehabt. Na, dann kann ich mir jetzt hier auch Zeit lassen, stimmt, ja.
Ja, wenn du schon ab der ersten, weil wenn du es gleich bös nimmst in dem Fall, dann ist es ja egal, ob man eine Sekunde oder 10 Minuten zu spät kommt.
Absolut. Und weißt du, wer, vor allen Dingen haben bei mir nicht nur Leute verschissen, die eine Sekunde zu spät kommen. Weißt du, wer erst recht bei mir verschissen hat?
Der dir so
Leute, die auf die Sekunde pünktlich kommen. Ich kann sie nicht leiden, diese Pedanten.
Ja, okay, was ist denn dann der Mittelweg?
Also Leute, die zu früh kommen, geht auch nicht. Ja, es geht's nicht. Ich kann einfach Menschen nicht leiden.
Also dann ist es am besten ja für dich gar nicht zu kommen.
Das hasse ich erst recht. Also so Leute, die noch nicht mal absagen.
Ja, aber gar nicht erst Termine vereinbaren.
Ja, das wäre das Beste. Am besten wäre so, mich in eine Kiste zu sperren.
Ja, und nimm doch einfach nimm Podcast doch einfach so, die Leute sollen dir die Lines schicken.
Ich habe die Folge, die ich ich sage jetzt nicht welche Folge, damit die Hörer alle Folgen nochmal durchhören, aber die Folge, die ich letztens nochmal durchgehört habe, habe ich gemerkt, wozu habe ich einen Gast da? Der Gast hat immer nur Ja gesagt und ach so, und die ganze Zeit habe ich gelabert und ich denke mir, ich möchte doch was über den Gast erfahren und ich habe so voll so egomäßig einfach nur selber losgelabert. Das soll heute nicht der Fall sein.
Okay, dann rede ich.
Ja, genau. Bora, du heißt Bora, einfach nur vier Buchstaben. Ja. Das heißt, das Selbstbewusstsein muss ja schon da sein, wenn man mit Comedy anfängt und auf die Bühne geht und sagt, ich bin Bora, ich brauche nicht mehr Buchstaben als Cher und weniger als Madonna. Scheiß auf den Nachnamen. Was ist das mit Comedians, die ohne Nachnamen auftreten? Wen gibt's da noch? Da gibt's dich und sonst niemand.
Herr so. Schröder tritt nur mit Nachnamen
auf. Nur mit Nachnamen? Nur heißt mit du Nachnamen. Schröder mit Nachnamen zufällig?
Nee, heiße ich nicht, tatsächlich. Nee, ich glaube, ich, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ah, ich auch nicht. Otto, natürlich. Obwohl man seinen Nachnamen kennt man allerdings. Otto Waalkes. Ja, Schers Nachnamen.
Mein kennst du ja auch.
Madonnas Nachnamen. Ich kenne deinen Bora Altun. Ahmed Altun genau. Oder so, ne?
Ja, aber es klingt halt auch beschissen, wenn der Moderator dich auf die Bühne ruft und sagt, meine Damen und Herren, hier ist für euch Bora Ahmed Altun. Und keiner sagt Altun. Jeder sagt Altun. So zieht das U irgendwie lang. So, deswegen ist Bora einfach schön. Das passt einfach. Hier ist Bora.
Du könntest es ja so wie Behane Behane machen, dass du einfach Bora Bora dich nennst. Ja,
aber der heißt ja wirklich Behane Behane.
Und du heißt wirklich Bora.
Ja, aber nicht als Nachnamen.
Ach so, stimmt. Es muss schon wirklich alles, was auf der Bühne stattfindet, muss hundertprozentig wahr sein. Stimmt, ja.
Ja, nee, nicht alles, was auf der Bühne stattfindet, muss tatsächlich wahr sein. Aber wenn du, also ich finde, dass, wenn ich auf die Bühne gehe, sollte ich schon, also ich hätte mir auch einen Künstlernamen geben können, zum Beispiel Ufuk. Keine Ahnung.
Ufuk?
Ufuk.
Warum denn Ufuk? Was Ufuk ist das denn?
Ist geil. Ist ein türkischer Name. Ufuk. Der macht Umfuk. So, weißt du?
Ach so.
Nein, aber ich finde es ganz cool, einfach nur Bora, weil es sieht halt auch einfach geiler aus. So, ich hatte viele Probleme damals, als ich mir so Fanpages eingerichtet habe. Und die Fanpages? Ja, also hier so Instagram, Facebook und sowas.
Ach so, ja.
Ich habe ja keinen privaten Instagram-Account. Ich habe zum Beispiel Instagram wirklich nur diesen Künstlerkanal. Privat habe ich ja nichts da. Und bei Facebook braucht man ja, glaube ich, einen privaten Kanal, damit man überhaupt so eine Fanseite machen kann. Irgendwie sowas.
Ich glaube, ja, ja.
Ne? Aber da passiert auch nicht tatsächlich passiert gar nichts.
Man kann den Umweg über Instagram gehen, glaube ich. Wenn man bei Instagram eine Fanseite errichtet oder eine Seite errichtet oder eine Businessseite oder sowas, kann man dann irgendwie. Aber
mittlerweile erst. Also ich habe
ja wahrscheinlich. Also ich kenne mich nicht aus.
Also dadurch, dass ich ja, ich meine, ich komme ja vom Theater und hatte damals schon eine Facebook-Fanseite. Und da war Instagram noch, da konntest du bei Instagram, gab es noch gar nicht als App, da konntest du nur am Desktop dran. Was eigentlich eine schön geklaute Idee ist, muss man sagen, bei Instagram, ne? Weil kennst du Fotolog?
Was?
Es gab ganz früher wir haben 2021, vor 15, 16 Jahren, gab es eine deutsche Website, die hieß www.fotolog.de. Gleiches Schema. Du lädst nur ein Bild hoch, hast 140 Zeichen, die du drunter setzen kannst, das war's.
Ja. Ja, gut, also so gesehen ist ja alles von Instagram im Endeffekt geklaut. Ich meine, zurzeit postet ja jeder Instagram Stories. Das gab's früher nicht bei Instagram, die innerhalb von 24 Stunden weg sind. Das ist exakt das, was Snapchat erfunden hat und noch nicht mal die haben's erfunden. Und denen einfach weggenommen wurde. Und jetzt schreit nach Snapchat keiner mehr. Und dann haben sie angefangen, doch jetzt mit diesen Reels, weil halt TikTok.
TikTok, ja, das kommt so, von TikTok, ja.
Genau, und die wollen ja alles sich halt schnappen, schätze ich mal. Aber völlig.
Um aktiv zu bleiben. Um aktiv zu bleiben. Weil im Endeffekt.
Wie ist das denn dann im Comedy-Bereich? Da nimmt man dann einfach. Da geht man dann fleißig in die Mixshows und holt sich einfach die guten Gags von den anderen, oder?
Nee. Nein.
Naja, aber das wäre das Vergleichbare.
Ja, aber man muss ja nicht alles machen, nur weil es in einem anderen Metier genauso ist, muss man das ja nicht machen.
Nee.
Also ich meine, im Endeffekt, mir fällt jetzt gerade ein blöder Vergleich ein, im Endeffekt mache ich ja nicht eine, also bin ich ja, wenn man das vergleichen will, so ein Zuhälter, der schickt ja auch seine Damen raus zum Arbeiten. Im Endeffekt, wenn man das ja vergleichen möchte, wäre das ja dann eine Managerin oder ein Manager, die ihre Künstler rausschickt und die dann quasi verdient Geld für mich. So, ne? Es ist,
oh, das wäre eine schöne Vorstellung eigentlich, wenn andere für mich Geld verdienen würden. Aber wir Künstler, wir sind ja eher so die selbstständigen Nutten.
Ja, genau.
Ja.
Außer wir haben halt eine Agentur oder sonst irgendwas hinter uns, dann geben wir von unserem freier Geld auch noch was ab.
Fürchterlich, ne?
Ich habe keine Agentur.
Ich habe kein Geld.
Nee, da geht's mir noch ganz gut zur Zeit. Also, das muss man ehrlich sagen.
Nee, aber lass mich eine Agentur machen und dann gibst du mir einfach Geld ab.
Ja, aber dafür musst du mir ja Aufträge klar machen.
Ich muss gar nichts. Wieso muss ich? Wer sagt denn, dass ich was muss?
Ja, aber du musst ja im Endeffekt mir eine Plattform bieten, bei der ich ja arbeiten kann.
Wenn du bei mir in der Agentur bist,
ja,
und von mir keine Auftritte kriegst und dir selber welche besorgst, dann musst du mir trotzdem dafür Geld abgeben. Ach so,
nee, weil am Ende des Tages ist ja auch der Zuhälter, der sagt ja auch, der Vaginalfachverkäuferin sagt der ja auch, pass auf,
nee,
da stehst du, das er bietet dir den Raum.
Wir machen das anders. Nee, nee, eben nicht. Der Zuhälter bringt ja nicht die Freier, sondern, also wir machen das so, ich sorge für deine Sicherheit. Genau, du gibst mir, wir machen das mehr so wie Schutzgelderpressung. Ich guck, du machst
die Ironie dahinter schon.
Es ist ein Audio-Podcast. Also
die Leute wissen nicht, wie ich aussehe.
Die Leute wissen nicht, wie du aussiehst.
Also Leute, dann geht mal auf meinen Kanal oder auf mein Profil Pora Comedy.
Nee, komm.
Um den Vergleich zu. Ich würde, also wie viel.
Du meinst, wenn die Leute uns sehen würden, ja, dann würden sie wissen, dass eher ich die Nutte bin und eher du der Zuhälter.
Das habe ich jetzt nicht gesagt, das hast du gesagt. Wie viele Zuhörer hast du? Wie viele Leute hören denn
Zuhälter ich habe?
Zuhörer.
Auch Millionen. Also ich meine, die Frage ist, über welchen Zeitraum? Jetzt in diesem Moment gerade?
Durchschnittlich pro Folge.
Ja, viele, sehr viele.
Geil.
3-4 müssen es schon sein, glaube
ja,
ich.
Ja, das ist doch, also 3-4 ist super.
Ja, ne, absolut.
Alte Theaterweisheit.
Also wie gesagt, du darfst alles fragen, aber ich darf auch alles sagen.
Ja, also alte Theaterweisheit, man spielt immer, wenn mehr Leute im Publikum sind, als
auf der Bühne. Genau, ja, das ist eine gute Theaterweisheit aus Ensemblestücken. Hm. Wo so halt 10, 15 Schauspieler auf der Bühne sind. Bei einem Soloprogramm eines Stand-Up-Comedians kann das ein bisschen träge werden.
Was war so dein?
2, ja.
Echt?
Ja.
Okay, bei mir waren es, glaube ich, 4 oder 5 waren es, glaube ich.
Ja, 4 oder 5 Zuschauer?
Ja.
Aber das komplette Soloprogramm?
Das komplette Soloprogramm.
Hast du gespielt dann?
Habe ich gespielt.
Okay, na, das war bei mir nicht der Fall. Im Ateliertheater hieß es, also es ist ja, es die Theaterbetreiber haben da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Ja, natürlich.
Und wenn es unter 10 sind, dann lassen sie es dann doch eher mal ausfallen.
Ich glaube 20 sogar im Ateliertheater steht im Vertrag bei mir.
Okay, bei mir im Vertrag steht, dass ich nicht sagen darf, was im Vertrag steht.
Ich habe auch nicht gesagt, was im Vertrag steht. Ich habe gesagt, ich glaube, es steht im Vertrag. Hört nochmal rein.
Sagen wir mal so, ich habe Verträge noch nie gelesen. Dafür habe ich ja Manager, die das machen.
Ja?
Die kriegen dann ja auch 20% alle 5 Stück, ja.
Nee, aber es ist, 4 oder 5 Leute waren es im Publikum. Mhm. Und es ist auch noch, und ich habe auch schon mal ein Theaterstück. Früher habe ich ja viel, viel mehr Theater gespielt, geschrieben. Ich habe auch schon mal ein Theaterstück vor 3 Leuten gespielt, tatsächlich.
Ja. Ja. Ja, naja, da wenigstens ist man da in der Rolle drin. Also ist man natürlich beim Stand-up auf der Bühne auch, aber es geht einem nicht so. Man kann es einfach abspulen, vielleicht eher.
Ja, genau.
Ja.
Also ich finde, wenn man Fahrt aufgenommen hat, gerade auf der Comedy-Bühne, es fällt vieles weg, was am Anfang eigentlich bei vielen Solo-Programmen ist, dieses Interaktive, das Publikum kennenlernen und so, das fällt eher weg, weil es sehr kurz ist. Wie heißt du, Felix? Wie heißt du, Tristan? Alles klar, dankeschön.
Ja. Nee, aber wenn du sagst, du warst früher, kommst du aus dem Theaterbereich, was hast du denn gemacht früher? Also
Theater gespielt, Theaterstücke geschrieben.
Wie bist du da hingekommen?
Indem ich.
Hast du Schauspiel studiert oder nee, was hast du gemacht?
Ich habe Theaterwissenschaften angefangen. Ja. Schauspiel habe ich als Fortbildung später gemacht.
Theaterwissenschaften, ist das im Prinzip so wie Musikwissenschaften?
Genau.
Also ein geisteswissenschaftliches Magisterstudium, wo man danach dann arbeitslos ist.
Genau.
Ah ja.
Genau. Habe ich angefangen, war 2-mal da und danach nicht mehr.
Ach so.
Ja, weil ich gemerkt habe, dass es relativ wenig mit dem, was ich denke, was es ist. Also Theater auf der Bühne, die ganze Arbeit da, das war relativ weniger damit, hatte es zu tun. Dann habe ich Theaterpädagogik gelernt.
Das hast du also nach zweimal schon. Siehst du, bei mir war es ein bisschen schwieriger. Ich habe es erst nach 16 Semestern gemerkt und dann habe ich gedacht, ach, dann kann ich es auch fertig machen. Muss ja nur noch die Magisterarbeit schreiben.
Du hast Musikwissenschaften studiert,
ja.
Zu Ende.
Ach, ja, krass. Ja, genau. Ja.
Krass. Und du, wie viele Instrumente spielst du?
Alle.
Alle?
Ja.
Ah, geil. Also am Klavier kenne ich dich ja.
Ja.
Also spielst auch hier, ich sehe bei dir Gitarre, Ukulele
ja, und alles, sowas. Alles.
Geil. Auch Blasinstrumente?
Klar, natürlich. Blasinstrumente sind mein Favorite.
Echt?
Ja, klar.
Welches ist denn die? Was?
Ja. Das ist mein Lieblingsblasinstrument, ja. Ist Posaune natürlich.
Posaune, ja. Das ist geil, man kann über Blasinstrumente nicht reden, dass irgendjemand direkt so, Blasen tue ich gerne.
Ach so, ich habe das jetzt überhaupt nicht irgendwie.
Ja, das habe ich an deinen Augen gesehen.
Ich habe das ganz ernst gemeint, so. Wir kommen jetzt zur Werbung, Werbung, Werbung. Dem Boing Comedy Club geht es sehr schlecht. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt. Seit über einem Jahr gibt es keine Shows im Kölner wegen der Corona-Beschränkungen. Es scheint einfach kein Ende zu geben dieser harten Zeiten. Die Hilfen, die vom Staat gibt, die kommen nicht bei den richtigen Menschen an. Es ist ein unstrukturiertes, dummes, saudummes Chaos, wie dem auch sei, wenn alle zusammenhalten würden und mit ein klitzekleines bisschen, wenn alle Boing Comedy Club Fans, alle, die sich da mehrere Shows angeschaut haben, mit einem Euro im Monat dabei wären, dann kämen wir super durch die Krise. Aber das ist leider nicht der Fall und deswegen die Frage, falls ihr den Boing Comedy Club gut findet, wäre es super, wenn man eine kleine Spende, Empfehlung, 1-3 Euro pro Monat hinterlasst. Man kann aber auch eine einmalige Spende oder eine wiederkehrende Spende machen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten auf der Webseite www.boingcomedy.de und tatsächlich ist es so, keine Spende ist zu klein. Selbst wenn ihr 1 Cent die Woche spendet, ist das besser, als wenn ihr nichts spendet. Also bitte macht euch die Mühe, geht mal auf die Seite. Es gibt zum Beispiel dort unter Boing Bonus die Tippi-Community. Da kriegt ihr als Dank Postkarten, Freikarten und mehr, je nach Spende. Der einfachste Weg ist über PayPal, wo man auch über Kreditkarte zahlen kann. Da kann man schnell eine Spende in beliebiger Höhe einrichten, auch wiederkehrend. Beliebige Höhe heißt tatsächlich beliebige Höhe. Es kann so wenig sein und so viel sein, wie ihr wollt. Es bringt immer was. Und auf LiberaPay kann man auch einstellen, ab 1 Cent die Woche. Die English Comedy Night, die braucht auch Hilfe mit virtuellen Cafés, damit wir eine Show wieder produzieren können, wenn das irgendwann dabei ist. Also geht einfach mal auf boingcomedy.de und klickt dann auf Support. Das war die Werbung, Werbung, Werbung.
Nee, ich hab dann Theaterpädagogik gelernt. Ja,
genau.
Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich muss mal ein bisschen Kohle verdienen. Dann habe ich Flüchtlingsunterkünfte in Düsseldorf geleitet.
Ja.
2 Jahre lang.
Um Kohle zu verdienen.
Um einfach Kohle zu verdienen, weil gerade alles, was in so Richtung Tanz, Theater, Musik, Ausbildung geht, ist eher Geld fressend statt Geld zu verdienen, auch während der Ausbildung.
Wenn du sagst, Flüchtlingsunterkünfte geleitet, ist das dann so wie in den USA, wo es so private Gefängnisse geleitet werden zur eigenen Bereicherung?
Nee, städtisch. Das sind Flüchtlingsunterkünfte, gerade 2000, also ich war 2015 bis 2017, das war ja gerade da, wo diese Flüchtlinge, wo die Leute auch alle am Bahnhof standen, ne, und geklatscht haben und so, die Zeit war das.
Ja, welche Sprache sprichst du? Welche Sprachen sprichst
Türkisch,
du?
Türkisch, Deutsch, Englisch, das war's.
Aber das war's, ach so, okay.
Man muss dazu sagen, dass vieles aus dem Französischen und gerade aus dem Arabischen, viele Wörter ähneln sich mit dem Türkischen.
Ah ja.
Ne? Oder das Türkische ähnelt den Französischen und den Arabischen. Ja, ja, klar. So grundlegende Wörter wie, weiß ich nicht, zum Beispiel Zentrum. Zentrum. Das heißt auf Türkisch heißt das auf Türkisch heißt das Merkez, auch auf Arabisch heißt es Merkez. So, ja. Man kann vieles assoziieren.
Merguez ist doch diese spanische Salami.
Das ist wahrscheinlich in Spanien sehr beliebt, aber nicht in den Flüchtlingsunterkünften.
Nee, wahrscheinlich. Ja.
Und da bin ich halt rein als Flüchtlingshelfer und wollte das eigentlich auch nur 3-4 Monate machen, weil ich hatte viele Bewerbungen raus an Theater, dass ich da als Theaterpädagoge arbeite. Dann war mir tatsächlich die Arbeit am Theater, als Theaterpädagoge zu arbeiten, auch ein bisschen zu fern. So, das ist zu fern. Du arbeitest eigentlich, du hast einen Schreibtisch und arbeitest nur daran. Theaterpädagoge an einem Schauspielhaus macht nichts anderes als Stücke, die vielleicht eine pädagogische Aussage haben, vorzubereiten für die Menschen, die sich
die Pädagogen,
die sich das angucken.
Ach so.
Also sprich, wenn du zum Beispiel ein Stück hast, was für Schulklassen von 7. bis 10. Klasse zum Beispiel geeignet ist und eine pädagogische Aussage hat, erstellst du eine pädagogische Begleitmappe, die du den Lehrern zur Verfügung stellst, damit die Lehrer ihre Kinder, ihre Schüler auf das Theaterstück vorbereiten können.
Ich verstehe.
So, und das war mir zu blöd oder ist mir zu blöd generell.
War das im Großen und Ganzen so, dass dir das alles halt als theoretische Arbeit war und du halt selber, das hatte ich selber gedrängt, irgendwo halt zu stehen.
Genau, ja, nicht nur zu stehen. Also ich habe auch jahrelang in Velbert, wir haben eine der besten Musik- und Kunstschulen aus ganz Deutschland tatsächlich.
Was für Schulen?
Musik- und Kunstschule.
Ach so, ja.
Die städtische Musik- und Kunstschule in Velbert ist halt auch mehrfach ausgezeichnet worden. Und wir haben jahrelang in Velbert, wir haben eine lange Musical-Tradition, aber wir reden hier nicht von Musicals, so bekannte Musicals nachspielen, sondern von der Idee, eine Geschichte zu erzählen, bis hin zu den Liedern, die selber komponiert werden, bis zu den 60 Kindern und Jugendlichen, die im Orchestergraben stehen, bis zu den 60 Kindern, die oben auf der Bühne stehen, ist alles aus eigener Hand. Das ist alles eine eigene Idee. Und da habe ich auch angefangen, da stand ich auch das erste Mal auf der Bühne 2002, meine ich, war das so?
Als eins von den Kindern, oder?
Als wie? Eins von den Kindern, genau.
Okay.
Ich habe ja Klavier gelernt und meine Klavierlehrerin an der Musik- und Grundschule hat gesagt so, Frau Althun, ihr Sohn sollte da mal mitmachen. So. Vielleicht ist das besser für die Entwicklung und das. Und das kam auch zu einer ganz coolen Zeit, wo ich habe eigentlich früher sehr gut Basketball gespielt und habe auch in der U16 deutschen Nationalmannschaft gespielt. Und dann habe ich mich aber 2002, zum Ende von 2002 hin, habe ich mein komplettes rechtes Sprunggelenk, war alles kaputt. Vom Knochen, Sehnen, alles war kaputt. So, und ja, und dann war das halt mal eine nette Alternative zum Basketball. Bis dahin gab es für mich nur Basketball und ab und zu halt Klavier. Mehr nicht, was so hobbysmäßig
angeht. Und dann bist du vom Basketball zum, keine Ahnung, Baum dritte Reihe rechts im Musical. Velberter Schwäne.
Nee. Wir haben damals, das erste Stück war, das Stück hieß, wie hieß denn das? Das hieß
der ist ja auch wurscht, aber das hat dich zu Theater halt. Genau, oder zu Kunst Bühne. Generell, zu Künstlertum, Bühne, genau. Kultur geführt. Okay. Und was war die Arbeit im Flüchtlingsheim? Hast du da auch was in die Richtung gemacht oder war das ein reiner Verwaltungsjob?
Nee, am Anfang. Am Anfang, ich habe im März 2015 da angefangen. Mhm. Da ging das noch. Die Flüchtlingsunterkünfte waren nicht überfüllt in dem Sinne. Überfüllt gibt es nicht, das ist das falsche Wort, sorry. Nein, die Flüchtlingsunterkünfte konnten bis dahin verwaltungstechnisch gut verwaltet werden. Mit dem Strom, der 2015 im Sommer kam, wurde diese ganze Verwaltung überrannt. Die Leute sind nicht mehr hinterhergekommen in der Verwaltung, weil man muss sich das so vorstellen, ich weiß gar nicht, ob das interessant ist, es gibt halt in Deutschland...
Dann erzähl es doch nicht.
Ja, ich erzähl es trotzdem. Also, okay. In Deutschland gibt es ja, wenn du nach Deutschland kommst als Flüchtling, du kommst nach Köln und wirst in Köln das erste Mal von der Bundespolizei, Zoll, Polizei generell als Asylsuchender aufgenommen. Mhm. Ne? Dann wirst du hier in Köln in eine Landesunterkunft gebracht.
Ja,
eine Landesunterkunft des Landes NRW. Die darfst du auch erstmal nicht verlassen. Da wirst du dann durchgecheckt, geröntgt etc. pp. Mhm. Und von dieser Landesunterkunft aus wirst du auf eine Kommunenunterkunft, eine städtische Unterkunft verteilt. Ne, die gucken dann und sagen, alles klar, der ist jetzt hier in der Landesunterkunft in Köln. Kann aber auch sein, dass der in einer städtischen Unterkunft nach Münster geht, weil da der Platz gerade ist.
Ja,
Und da sind sie halt nicht hinterhergekommen. Ich habe halt am Anfang als Flüchtlingshelfer gearbeitet. Da konnte ich viel pädagogische Arbeit machen, viel mit den Leuten, wir haben uns viel unterhalten, wir haben Sachen gemacht, wir haben Theaterstücke gespielt und irgendwann habe ich dann das Angebot gekriegt, eine Unterkunft zu leiten Und ab dann war es halt tatsächlich nur noch Verwaltungsarbeit. Dann kam dieser Sommer.
Wie lange steckt man dann in so einer Unterkunft, wo man eigentlich nicht weg darf?
Kommt auf deinen Status, dein Herkunftsland, deine Vorgeschichte und deinen familiären Status an.
Ja.
Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Familie bist aus Syrien, Mutter, Vater, zwei Kinder, ist die Chance höher, schneller aus einer Flüchtlingsunterkunft in eine Sozialwohnung zu kommen,
ja, ja,
als wenn du ein alleinreisender Mann aus Nigeria bist.
Ja.
Weil Familien haben immer Vorrang, alleinreisende Frauen mit Kindern haben immer Vorrang, aber ich kenne auch, also Familien so durchschnittlich maximal habe ich, was ich mitbekommen habe, es gibt bestimmt auch andere Geschichten, 10 Monate, 12 Monate,
oh, 14 heftig. Monate,
also ich, bei mir im Fellbad, meine Türnachbarn, das ist eine syrische Flüchtlingsfamilie, die waren in Deutschland, bis sie die Wohnung bei uns gegenüber bekommen haben, waren sie insgesamt 17 Monate in Flüchtlingsunterkünften.
Boah.
In Deutschland,
ja,
bis sie zu uns gekommen sind, also da oft, wo ich wohne, in das Haus. Und alleinreisende Kinder, da gibt es UMF, nennt sich das, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die werden halt separiert. Das ist eher wie ein Wohnheim. Kennt man ja Jugendwohnheime, ne? So ist das aufgebaut. Genau, und dann wird halt eigentlich, man macht eigentlich nur Verwaltungsarbeit. Irgendwann habe ich die Unterkunft gekriegt, die kommunale Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Düsseldorf. Das heißt, ich habe nur bekommen, 2 Tage eingelagert, so blöd, also so banal wie das klingt, dafür, es tut mir auch leid, ne? Eingelagert und nach 2 Tagen wieder weitergeschickt. Geguckt, wo Platz ist, alles klar, da ist Platz, dahin, da ist Platz, dahin. So, da war dieses Menschliche, was am Anfang des Jobs war, ist
noch
sehr
da
schnell,
war, ja,
weggegangen. Dann ging es nur noch weiter, weiter, weiter und das war dann halt nur ein Job für Geld am Ende des Tages.
Und dann hast du aufgehört da, oder?
Ich habe fürs Deutsche Rote Kreuz gearbeitet im Auftrag der Stadt Düsseldorf. Und das waren alles mal Projektverträge, weil die Stadt Düsseldorf oder generell die Kommunen wissen ja nicht, wie hoch die Anzahl der kommenden Asylsuchenden oder uns schutzsuchenden Menschen ist. Das heißt, die haben immer nur Projektverträge und immer diese Projektverträge wurden verlängert. Das gleiche hat auch das DRK gemacht. Ich hatte halt das Glück, dass ich halt 2 Jahre da drinnen war, echt gutes Geld, wirklich gutes Geld verdient habe. Und dann mir ich, als das ganze Projekt im Februar 2017 endete, mit dem Arbeitslosengeld, was ich 1 Jahr bekommen habe, mich komplett auf Comedy konzentrieren konnte.
Wie kam dann der Gedanke, Comedy zu machen?
Der kam tatsächlich auch durch die Mitarbeiterkollegen in den Flüchtlingsunterkünften.
Aha.
Wir waren damals, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, kennst du noch den Düsseldorfer Comedy Slam, der in dieser Hinterhof
Fabrik? Ich weiß nicht mehr, ob
irgendwas
diese Disco sich umbenannt hat, aber ja, den Düsseldorfer Comedy Slam, klar.
Genau.
Sehr gute Show, ja. Relativ unregelmäßig vom Termin, glaube ich, gewesen. Ich bin mir nicht sicher.
Letzten, ja, genau, die haben nur alle 3-4 Monate irgendwie sowas gemacht.
Mm, so. Und mir fällt jetzt immer, wenn ich genau einen Namen suche, fällt er mir nicht ein. Aber hey,
Thomas.
Wenn man Düsseldorf. Ja, ja, aber ich meine von der Location. Das war so ein
irgendwas mit Fuchs, meine ich.
Fuchs?
Echt? Irgendwas Fuchs, Fox, irgendwie so.
Nee, das ist die andere Show. Das ist im Füchschen. Das ist aber eine andere Mixshow in Düsseldorf.
Ja, die kenne ich auch, aber die meine ich nicht.
Nee.
Ich glaube aber, die Location heißt irgendwie.
Die Location hatte einen Namen, wie man sich eine 80er Jahre Disco vorstellt oder sowas. Aber ist egal. Jedenfalls cooles Ding.
Und da war es dann halt so, dass viele meiner damaligen Arbeitskollegen dann halt gesagt hatten, hey, mach doch mal Comedy. Ne? Das ist doch, du hast so das Talent, auch wenn du
hier. Habt ihr euch die Show früher angeschaut? Oder,
nee,
oder hat er es
nee,
einfach
hab,
nur so gesagt,
vorher,
weil du halt so
die
ein
haben das einfach so gesagt.
Clown warst? Oder?
Genau. Ja, nicht Clown, aber ich konnte halt immer gut
lustig. Also warst du immer spaßig, oder?
Ja.
Ah, ja.
Und dann haben wir uns irgendwann halt Karten für die Show besorgt. Ne? Und ich hatte halt vorher gegoogelt, so, okay, wie kommt man eigentlich an Comedy-Auftritte ran?
Ja.
So weiß man ja nicht, wie macht man das? So, und dann landet man immer halt ganz schnell auf der Seite von Nightwash, wo halt auch ganz viele Mix-Shows und auch Open Mics aufgeführt sind, wo man sich mal melden soll. Und da war halt dann auch dieser Düsseldorfer Comedy Slam aufgelistet.
Ja.
Und dann habe ich mir halt gedacht, so, okay, komm, gut. Probierst du einfach mal dein Glück, schreibst du die doch mal an. Ja, du bist doch eh in 2 Wochen da oder in 3 Wochen. Dann habe ich die angeschrieben, die haben sich gar nicht gemeldet. So.
Oh.
Und an dem Tag, wo wir da hingegangen sind, haben wir uns halt mit den Leuten getroffen. Um 17:45 haben wir uns getroffen in Düsseldorf-Bilk, das weiß ich noch. Und wollten dann halt nach Düsseldorf-Derendorf. Das war in der Nähe von der Münsterstraße, war das. Und hatte dann um halb, habe ich so eine E-Mail gekriegt, um 6:30. Dann
war hey, das kannst jetzt du heute?
Hey, ja, hör mal, uns ist
uns
einer
ist jemand ausgefallen.
Nein, kannst du vielleicht spielen? Hier ist meine Nummer, ruf mich mal bitte ganz dringend an. Ich so, ja, ey, hier, ich war eh auf dem Weg zu euch. Ja, super, kannst du jetzt schon bitte kommen? Und so, ja. Ich habe vorher noch nie auf einer Comedy-Bühne gestanden. Mhm. Ich habe auch kein Set vorbereitet gehabt. Ah. So, sondern ich habe mir halt einfach gedacht, so, ich gehe raus und erzähle einfach lustig. So, dann bin ich halt auch raus. Und
was hast du erzählt?
Boah, keine Ahnung. Mit dem Video, was ich da gemacht habe, hast du mich in deine Show gelassen.
So mit dem Video? In welche Show?
Ich habe dir ein Video geschickt davon.
Das habe ich mir aber nicht angeschaut.
Ich habe das in Dings, ich hatte das bei YouTube hochgeladen und habe das auf die Anfrage, ob ich bei Boeing spielen darf, habe ich das mit als Link reingesetzt gehabt.
Ach so, ja, aber das, als du, also bei mir darf ja im Prinzip erstmal jeder spielen, ja. Aber Videos habe ich mir nicht angeschaut.
Ist auch besser so.
Also war es so schlimm?
Nein, es war sogar ziemlich gut. Es war Joachim Hahn war da.
Ja, Joachim Hahn, ne?
Sehr,
ja, cool,
geil,
ja.
Sehr geiler Typ. Dann war Johnny Armstrong war da. Mhm, der hat das Ding auch gewonnen.
Ah ja, ja.
Alexandra Schiller war da.
Ja.
Das Lustige ist, das war schön für mich zu sehen, dass Alexandra Schiller da war, weil Alexandra Schiller und ich haben 2012 in dem gleichen Kurzfilmprojekt mitgespielt.
Theater, achso, Kurzfilmprojekt.
Kurzfilmprojekt. Und dann haben wir uns, und dann, du bist doch, ja, und dann, ja, und dann habe ich halt gespielt und es kam auch echt ziemlich gut an. Dann haben halt meine Leute das aufgenommen, dann habe ich das bei YouTube ja hochgeladen. Dann habe ich aber erstmal bis, das war am 16. oder 17. November 2016. Dann habe ich bis März 2017 nichts gemacht, weil bis Februar habe ich ja noch gearbeitet. Dann war ich erst auch 3 Wochen in Istanbul, habe da ein bisschen am Theater noch geschnüffelt. Und
du hast in Istanbul am Theater geschnüffelt.
Ja, Istanbul ist nach.
Bist du da so hingefahren, hast gedacht, da ist das Theater und dann hast du da.
Ich habe 2009 habe ich 7 oder 8 Monate habe ich in Istanbul an Theatern gearbeitet und auch gespielt. Deswegen habe ich die Connection dahin.
Ja.
Und Istanbul ist ja nach New York weltweit die Stadt mit den meisten Theatern.
Ach ja?
Mhm.
Cool.
Random Wissen hier.
Okay.
Und dann bin ich ja wiedergekommen und dann hatte ich tatsächlich 2 geplante Auftritte. 2. März 2017, Comedy Punch Club.
Ja.
Und irgendwie, ich glaube, eine Woche am 10., genau, eine Woche und einen Tag später. Comedy Punch Club war Mittwoch am 2. Am 10. März war ich dann bei dir bei Boeing.
Ja.
Und ich dachte mir.
Schon im Kölner, ja.
Genau, im Kölner, genau. Und dann dachte ich mir, Comedy Punch Club, boah, das wird wie in Düsseldorf, die Leute rasten aus. Dann kam der Budde da drauf, mich an den Anfang zu setzen.
Ja.
Und ich bin gnadenlos untergegangen. Also wirklich so richtig, also ich bin nicht gebombt, sondern also gebombt ist noch so, da war vielleicht noch Hoffnung, da war keine Hoffnung. Das war so ein beschissener Auftritt.
Die Leute haben dich ertragen.
Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe ich gesagt, so, okay, gut, du hast jetzt 2 Auftritte dieses Comedy probiert.
Mhm.
Machst du noch den nächsten Auftritt nächste Woche, den du da hast in diesem Boeing-Club da in Köln. Und dann lässt du das auch.
Ja.
Habe ich gemerkt, so, nee, ist nicht meins. Dann bin ich zu dir und habe exakt das gleiche gespielt wie im Comedy Punch Club, aber bei dir war ich in der Mitte gesetzt. Ne?
Kann sein, ja.
In dem zweiten Drittel.
Ja, ja.
Ne? Und da kam es halt besser und da habe ich mir gedacht, so, warte mal, dieses Comedy, das kann ja doch ganz gut funktionieren. Dann habe ich mich halt, mit diesen Schnipseln, die ich hatte, habe ich bis zum Sommer so rumgebracht, dass ich das immer gespielt habe bei Open Mics und sonst irgendwas und habe mich halt im Sommer hingesetzt und habe halt wirklich strukturiert Nummern draus gebastelt.
Ich weiß ja nicht, wie es beim Comedy Punch Club war, weil da war ich nicht da, aber ich glaube, es lag nicht nur dass du da Erster warst und bei Boeing in der Mitte warst, sondern ich weiß nicht, ob du das im Punch Club auch schon gemacht hast, aber du hast dir so eine, ich kann mich da, glaube ich, nämlich dran erinnern, du hast dir so eine Rettungslinie im Endeffekt geholt und so eine Scheißegal-Attitüde gehabt. Also egal jetzt, ob die Leute lachen oder nicht. Und du hast dann ständig deine Visitenkarte, deine Visitenkarte ins Publikum verteilt.
Das habe ich mit Comedy Punch-Up gar nicht gemacht.
Du hast so einen Stapel gehabt, so Visitenkarten, hast dann, wenn Gag gut ankam, hast du gesagt, hier, Visitenkarte. Glaube ich, und wenn Gag nicht gut ankam, hast du gesagt, egal, Visitenkarte oder sowas. Und so kam das dann halt alles gut an.
Stimmt, ja, genau. Ja, aber ich glaube, das kam halt von dieser Leck mich am Arsch Einstellung.
Ja,
ich mache
genau.
Jetzt hier den Auftritt. Und das war's dann. Und das war dann halt, dann mein Bruder kam noch mit an dem Tag, da erinnere ich mich. Und dann bin ich mit ihm nach Hause gefahren und er sagte so, ey Junge, da ist schon, ne, da ist ja irgendwas, probier das doch mal. Ja, und dann habe ich es ja weiterprobiert. Und dann habe ich mich ja Ende 2018, Anfang 2019 dann halt komplett dazu entschieden, okay, alles gleich, ich mach nur Comedy.
Mhm. Und wie findest du Comedy so?
Ist nett.
Ja, ne?
Ja, also.
Also, klar, wenn man sich dann entscheidet, das nur zu machen, dann ist es halt einfach auch gerade, weil halt, ja, was soll man sonst machen, ne?
Nein, es ist halt, es ist einer der, ich finde, mitunter der schwierigsten Kunstformen, die man ausüben kann. Wenn man bedenkt, wenn du Schauspielern möchtest, egal ob als Professioneller oder als Amateur, du im Idealfall bist in einer Amateur-Theatergruppe oder du bist am Theater engagiert oder bist freiberuflicher Schauspieler, wie auch immer, und du kriegst halt eine Rolle. Da kommt jemand und sagt, Manuel, pass mal auf, alles klar, du hast jetzt hier für die Rolle, du hast für Mephisto vorgesprochen, aber aus dir könnte besser ein Faust werden. Hier ist der Faust, das ist der Text, so. Lern den Text mal. Komm. So, im Idealfall ist das.
Nee, okay, wo waren wir gerade?
Wir waren bei Comedy ist einer der härtesten und schwierigsten Kunstformen.
Genau, weil wenn du beim Theater gebucht bist für bla bla bla, ja.
Und wenn du zum Beispiel Musiker bist, ne, also professioneller Musiker, spielst du im Idealfall irgendwo in einem Orchester, ne, oder in einem Musical, auch in einem Orchester, oder du bist halt wirklich, bist schon viel weiter mit deiner Musik, im Idealfall gehst du ins Studio, wo immer noch ein Produzent hinter sitzt und sagt so, Manuel, nimm mal die Höhen anders, probier das. Also es gibt immer jemanden, der dir noch was gibt. Aber wenn du Comedy machst, machst du das erstmal komplett für dich alleine. Natürlich gibt es Comedians, die Teams mittlerweile um sich herum haben. Ja, aber das hat sich ja auch erst entwickelt. Jeder Comedian hat ja immer alleine angefangen oder jede Comedian hat ja immer alleine angefangen und es hat sich ja dahin entwickelt, dass sich ja Teams um einen entwickeln. Das heißt, auch die Reflexion ist immer nur bei einem alleine. Nach einer Show, die gut lief und das Publikum kommt, ja, und alle sagen, ist toll, ist toll, ist toll, ist es aber manchmal, und das habe ich gemerkt, dass mir das sehr oft fehlt, dass ich auch mal jemanden brauche, der sagt so, ey, war zwar alles toll, aber weißt du was, Bora? Da in der Mitte, ne, bei dem und dem Satz und so, und nee, das war nicht irgendwie cool, das hast du nicht gut rübergebracht.
Ja, aber, also gut, aber bei einem Konzert kommen auch nicht danach Leute auf einen zu und sagen, hey, also in der Mitte von diesem Stück, da hast du aber ein bisschen daneben gegriffen, das machen sie nicht.
Aber ich glaube eher schon, dass es bei einem Konzert, also wenn du Musiker bist, dass es schon Leute, die vielleicht mit dir zusammenarbeiten, die dann halt sagen so, ja, oh, pass mal auf, hör mal, in der Mitte, da was war denn da los?
Hast ja, das Takt, ist eben, den, das ist eher der, glaube ich, der Unterschied. Das ist Takt, beim Konzert ist eher eine Band, sind Leute, die zusammenspielen. Bei einem Theaterstück ist es halt ein Team. Aber wenn du als Solomusiker, was weiß ich, Bobby McFerrin kennst du doch, ja, klar. Ne? Der hat ja dann Konzerte gemacht, wo er ganz allein da steht. Nur, also a cappella, aber nur er alleine singt und sowas.
Ja.
Und mit dem Publikum, das finde ich, da würde ich mich als Stand-Up-Comedian nicht hinstellen und sagen, ja, aber Stand-Up-Comedy ist schwerer.
Weißt du? Ja, aber ist es dann bei ihm wahrscheinlich, aber er hat da wahrscheinlich, ne, und aller Voraussetzung nach, hat er ja schon die ein oder andere Probe hinter sich, wo auch Menschen zugeschaut haben. Wie oft hast du denn vor anderen Menschen, bevor du dein erstes Solo-Preview oder deine erste Solo-Show gespielt hast, vor wie vielen Leuten hast du exakt dein Solo an einem Stück gespielt und hast gesagt, so Leute, hier ist mein Solo, schaut doch mal drüber, wie es passt. Du hast dein Solo gespielt.
Also Vorpremiere, ja schon, aber das entwickelt sich natürlich schon, klar, den ersten Auftritt wird man natürlich vor Publikum gerufen, nur ich höre das halt sehr oft, dass es heißt, Stand-Up-Comedy sei die schwierigste Kunstform überhaupt und das denke ich ja auch, weil ich es ja selber auch mache, nur denke ich mir, dass das nur Stand-Up-Comedians sagen, nur Stand-Up-Comedians sagen, Stand-Up-Comedy ist das Schwierigste überhaupt. Dass Leute, die zuschauen oder sowas sagen, vielleicht ja okay, tolle Kunst oder sowas, aber niemand sagt so, weil ich glaube auch, dass ich glaube, dass jeder über seine Kunst sagt, dass das die schwierigste überhaupt ist. Dass Jazzmusiker sagen, ja, Jazz, das ist die schwierigste Musik überhaupt. Oder so irgendwie, oder dass Schauspieler sagen, ja, Schauspielen, das ist das Schwierigste überhaupt, weil man muss komplett eine andere Rolle spielen und sowas. Also deswegen finde ich mir, also wenn ich mir jetzt so eine Mixshow vorstelle, wo ein Puppenspieler, ein Poetry Slammer, ein Stand-Up-Comedian, ein Musikkabarettist, ein Musiker und dann, was weiß ich, ein Pantomime sitzt oder so irgendwas im Backstage-Bereich und alle sitzen so rum und denken von sich natürlich, dass sie die geilste Kunstform überhaupt machen. Mhm. Der Stand-Up-Comedian geht rein und sagt das dann auch. Der sagt dann auch, ja Leute, hey, Stand-Up-Comedy ist auch das Schwierigste. Und die anderen denken dann, oh, was will denn der? Der kann doch gar nichts, der spricht doch nur.
Ja, genau. Aber ich glaube halt, dass ich glaube schon, dass jeder das, ne, da bin ich mit dir d'accord, dass jeder über seine Kunstform sagt, dass das mitunter. Ich glaube auch eher nicht, dass die Kunstform an sich die schwierige ist, sondern der Weg. Ich glaube halt, dass wenn du dich wirklich mehr dafür interessierst und mehr dafür. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist es, finde ich, wenn wir beim Thema Musik bleiben, als Musiker finde ich es, sind die Gegebenheiten heutzutage ein bisschen mehr, schneller durchzustarten, schneller Erfolg zu bekommen, meiner Meinung nach, als ein Sprachkünstler. Da würde ich jetzt sogar uns Comedians und Schauspieler nochmal an eine andere Ecke nehmen, als ein Sprachkünstler. Weil es gibt mittlerweile, wie wir gerade gesagt haben, diese Instagram, TikTok, Snapchat, dies, das, jenes, wo auch Musik benutzt wird. Und irgendjemand entdeckt über Zufall dein hochgeladenes Lied, was du irgendwann mal gemacht hast, was bei Spotify vielleicht 500 Mal geklickt wurde und postet ja, das.
Wie oft passiert das? Dass zufällig jemand da entdeckt wird.
Also wenn wir uns jetzt hinsetzen, eine halbe Stunde suchen, finden wir alleine in Europa bestimmt
200 Namen. Ja, aber für jeden, der zufällig entdeckt wird, gibt es 1000 andere, die zufällig nicht entdeckt wurden. Also.
Ja, aber trotz alledem glaube ich, dass es
Ich weiß auch gar nicht, warum man das bewerten muss, was einfacher ist und was schwieriger ist.
Man muss es nicht bewerten. Ich finde, jeder sollte die Chance haben und die Möglichkeit haben, das zu machen, was er machen möchte oder sie machen möchte. Und solange die Leidenschaft dahinter sitzt und man sich darauf für reinhängen möchte, ist das alles super, um Himmels Willen. Ich weiß auch gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, dass ich gesagt habe, Comedy ist halt schwerer.
Ja, ich wollte einfach versuchen, halt mal zu widersprechen.
Okay. Hast du geschafft.
Ja, cool. Also okay, wo und was, auf was einigen wir uns jetzt?
Wenn Leute Kunst machen wollen, sollen sie Kunst machen und sich die Kunst respektieren und alles dafür geben.
Das war das Gespräch mit Bora und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. So, was war euch das jetzt wert? Was war euch diese Stunde der Unterhaltung wert? 1 Euro? 2 Euro? 5 Euro? Einfach nur mal Danke sagen? Oder war es euch einfach wert, jetzt auszuschalten und nächste Woche wieder einzuschalten? Was ist es euch wert, dass jede Woche so ein Podcast kommt? Schaut einfach mal auf boingpodcast.de, denn es ist so, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wenn ihr auf Boing Bonus geht, könnt ihr zum Beispiel der Community beitreten auf Tippi, indem ihr 1 Euro im Monat spendiert. Das wäre 25 Cent pro Folge. Ich glaube, das kann sich jeder leisten. Wenn euch das zu viel ist, könnt ihr auf Liberal Pay gehen oder auf PayPal direkt was spenden oder zu viel oder zu wenig oder einfach nur mal in den Links einfach was hinterlassen. Also geht bitte mal auf boingpodcast.de und dann klickt auf Boing Bonus. Boing Podcast kann geholfen werden. Boing Podcast ist für euch da. Seid auch für den Boing Podcast da. Frage dich nicht, was der Boing Podcast für dich tun kann. Frage dich, was du für den Boing Podcast tun kannst. So, bye.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.